Die Twitter-WG mit Suse und Regina. Frische Bubble-Themen fürs Ohr.
Hallo. So,
guten Morgen. Hallo guten Morgen. Zusammen. Oder auch schönen Nachmittag, je nachdem, wo ihr uns mitnehmt. Wir kriegen ja auch inzwischen mittlerweile Fotos von euch geschickt. Das ist ganz, ganz toll.
Ja, das ist super. Finde ich auch gut.
Dass ihr uns zum Spazierengehen mitnehmt oder uns im Zug hört oder im Auto. Da haben wir jetzt noch kein Foto von gekriegt, aber... Ach, das macht uns richtig glücklich, oder Suse?
Ja, ich finde das ganz, ganz toll. Ich habe mich sehr gefreut.
Ja.
Auch jedes Mal, wenn die zurückschreiben, ich mache mir jetzt eine Tasse Kaffee und höre euch dann oder so. Oder ich höre euch jeden Morgen, sobald der online ist, der Podcast.
Ja, das finde ich wirklich erstaunlich. Ne? Wir beide machen das zwar immer so einmal die Woche, dass wir quasi aufzeichnend miteinander telefonieren. Da hängen wir schon so ein bisschen unsere Privatsphäre raus, ne?
Ja, also wir geben schon viel von uns preis. Aber ich glaube auch, dass das gut ist, damit die Zuhörenden so ein Bild von uns kriegen. Ja. Also es bindet ja auch. Und je mehr man über eine Person weiß, desto, also ich zum Beispiel habe das so, desto lieber mag ich auch Podcasts hören, weil man das Gefühl hat, die Leute zu kennen.
Stimmt natürlich, ne? Also ich bin ja zum Beispiel so ein Fan von Zum Scheitern verurteilt. Ja. Mit Laura Larsson und Simon Dömer. Da bin ich wirklich, das sind meine Freunde, ne?
Also ja.
Wenn die halt anfangen zu reden, dann fühle ich mich irgendwie, als säße ich mit bei denen am Tisch und würde da halt still und leise mein Kaffeechen mittrinken, wobei ich die meistens beim Spazierengehen auch höre.
Ich auch.
Die sind so erfrischend normal und witzig und ja, manchmal ein bisschen peinlich.
Ja.
Aber das macht das Ganze auch so wahnsinnig sympathisch und die können vor allen Dingen so sehr gut über sich selber lachen und sind auch so wahnsinnig ehrlich mit all ihren Unzulänglichkeiten. Das ist wirklich auch eine Kunst, ne? Ich meine, das muss man auch können. Also ich zum Beispiel, Suse, ich rede zwar aus dem Nähkästchen bisweilen, aber so richtig ausziehen würde ich mich jetzt hier nicht. Wie sieht das bei dir aus?
Ich glaube schon, dass ich ziemlich schmerzfrei bin, wenn ich über Dinge erzähle, die mir passiert sind oder die ich vermasselt habe. Ja. Aber ich würde nicht preisgeben, also meinen Klarnamen zum Beispiel oder meinen richtigen Wohnort oder so. Mhm. Das würde ich nicht machen.
Ja.
Aus Gründen halt einfach.
Ja, das finde ich eben auch. Und das ist eben dann so schwierig. Wir haben ja schon über das ein oder andere heikle Thema geredet, aber ich bin so nicht ganz mit der Sprache herausgerückt. Warum? Weil ich eben auch die Leute ein bisschen schützen möchte, über die ich dann rede. Also von daher ist das dann immer, das ist so ein schwieriger Grat, ehrlich über die Dinge zu reden und nicht zu viel zu verraten, weil es könnte ja sein, dass irgendein Mensch aus meiner Vergangenheit oder auch aus meinem momentanen Umfeld den Podcast dann eben hört und sich dann auf die Füße getreten fühlt. Ich glaube, es ist mir sogar jetzt schon einmal passiert bei meinem allerbesten Freund, der irgendwie dann mitgekriegt hat, dass wir einen Podcast gemacht haben. Und da haben wir, glaube ich, gerade über Freundschaften geredet. Na, der sich den angehört und seitdem habe ich nie wieder was von dem gehört. Nie wieder. Doch, er hat mir zum Geburtstag gratuliert, das muss man dazu sagen. Aber weißt du, so Geburtstagsglückwunsch aller, alles Gute zu deinem Wiegenfest. Lass dich schön feiern. So genau die Sachen, die er mir niemals schreiben würde. Und das ist passiert, ne? Ich habe auch schon mal nachgefragt, was ist los? Aber da kommt nichts. Ich muss irgendwas gesagt haben, was ihn verletzt hat.
Komisch. Ja, also das kann ich kenne ja den Menschen nicht, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass du was Schlimmes über andere jetzt gesagt hättest.
Naja, ich habe mal über Freundschaften gesprochen und dann auch gesagt, dass es Freundschaften gibt, wo eben der andere mich zu sehr belastet ab einem bestimmten Punkt, wo ich dann eben so wieder ein bisschen die Reißleine ziehe und dann den Notausgang suche. Und möglicherweise kann der mir das nicht verzeihen, ne?
Ja, dann hat ihn das vielleicht verletzt. Da muss man aber miteinander reden.
Ja, da muss man miteinander reden. Da muss der andere natürlich auch wollen. Mhm. Und möglicherweise, er ist auch aus dem Medienbusiness, denkt er, dass wir zu viele Zuhörer haben und womöglich irgendjemand ihn erkannt hat als derjenige, über den ich gerade spreche, was ich eigentlich nicht getan habe. Aber möglicherweise habe ich mich da als so ein unmöglicher Mensch geoutet, dass ja zumindest diese eine Beziehung jetzt daran gescheitert ist, ne?
Oh, ich weiß nicht, ob das wirklich gescheitert ist, aber würdest du das umgekehrt verzeihen?
Das kommt immer ganz darauf an. Also ich weiß nicht, ich bin eh jetzt, ja, ich kann schon empfindlich sein. Ich kann schon empfindlich sein, wenn irgendjemand irgendetwas über mich sagt, aber ich bin recht schnell in der Lage, objektiver über Dinge nachzudenken und das von der Schmerzensebene wegzuschieben und mir dann eben die Frage zu stellen, was war der Grund, warum diese Person das gerade gesagt hat? Was ist denn ihr Beweggrund? Warum wird denn so etwas gesagt? Und habe ich daran Anteil oder nicht? Also, und dann sehe ich dann vielleicht auch schon, ja, da hast du auch vielleicht wirklich Mist gebaut. Sollte ich nicht Mist gebaut haben und die andere Person ist einfach übergriffig geworden, ja, dann hat das gar nicht so sehr viel mit Verzeihen zu tun. Da sortiere ich dann schon mal aus, wenn ich merke, das ist jetzt total over the edge gewesen. Ja, das brauche ich dann nicht. Ne? Dann, aber es ist schwierig, dass sich ein Mensch bei mir wirklich ins Aus schießt.
Ja, also da ich muss ehrlich sagen, das ist bei mir tatsächlich ähnlich. Dinge, die andere vielleicht, wo sie nachdenken müssen, ob sie das verzeihen können oder nicht, da denke ich gar nicht drüber nach, weil so alltägliche Dinge, da nehme ich halt so hin, überlege kurz und sage, ja, okay und so. Also ich finde auch vieles gar nicht so schlimm. Ich bin gar nicht so verletzlich. Aber dann kommt irgendwann der Punkt für mich, wo ich das sehr eng sehe und tatsächlich auch Menschen aus meinem Leben kicke für Dinge. Und wo ich tatsächlich hart bleibe. Und das kommt, also wenn jemand was Schlimmes gemacht hat und ich mich entschieden habe gegen diese Person, bleibt das so. Also ich ändere niemals diese Entscheidung. Da bin ich also sehr hart drin.
Bist du also sehr nachtragend?
Ich sage immer selber von mir, ich wäre nachtragend, aber ich weiß nicht, ob man das nachtragend nennen kann. Es ist so, wenn zum Beispiel jemand was Schlimmes über mich gesagt hat, was gar nicht der Wahrheit entspricht, und eine andere Person glaubt der Person das und dadurch wird mir ein sehr großer Schaden zugefügt, passiert ja hin und wieder mal, vielleicht im Bereich zum Beispiel, du hast dich niemals um deine Mutter gekümmert, so zum Beispiel sowas, das würde mich jetzt schwer verletzen, weil es ja nicht so ist, dann würde ich dieser Person das niemals verzeihen und auch nicht vergeben, da gibt es ja auch noch einen Unterschied, und ich würde der Person das aber nicht nachtragen, wenn ich jemanden aus meinem Leben gekickt habe, ist die für mich völlig neutral, ich denke auch nicht mehr drüber nach, für mich ist die Person einfach weg.
Ja, mir geht es da ähnlich. Also ich habe auch in meinem Leben erkannt, dass es mich nochmal doppelt straft, wenn Menschen, die mich verletzt haben, weiterhin Einfluss auf mein Leben nehmen, indem ich weiterhin Argwohn und Leid empfinde, weil diese Menschen eben Dinge getan haben, die mich verletzt haben. Für mich ist es einfacher, einfach aus diesem Kreis rauszutreten, die Tür zuzumachen und der anderen Person schönes Leben zu wünschen und mein eigenes Leben auch weiterzuleben, weil es nützt ja nichts, wenn ich da sitze und mir den Kopf zerbreche. Warum ist das jetzt alles so?
Ja, vor allem, weil diese Person ja den Schaden, die sie dir zugefügt hat, weitertreibt durch deine Verfassung. Ne? Dadurch, dass du es ihr nachträgst, wirkt der Schaden ja nach. Genau. Also ich habe das zum Beispiel, ich hatte das ja schon mal erzählt, also als ich krank wurde, also meine Mutter wurde krank, die Leute um mich herum wurden weniger, mein Bruder wurde krank und starb, die Leute wurden noch weniger. Und als ich ein gutes halbes Jahr nach dem Tod meines Bruders selber krank wurde, waren plötzlich fast alle weg. So. Und da habe ich wirklich sehr, sehr dran geknackt. Das hat mich tief verletzt. Und da gab es auch viele Tage, wo ich wirklich sehr viel geweint habe deswegen. Und ich habe dann irgendwann entschieden, ich verzeihe das nicht, ich vergebe das nicht. Diese Leute sind weg aus meinem Leben. Ich würde denen niemals wieder ein Zurückkommen gewähren. Aber ich habe festgestellt, es geht mir ohne diese Menschen besser.
Ja.
Weil ich muss nicht drüber nachdenken, was sie gemacht haben und warum. Die sind völlig neutral. Die sind völlig weg.
Ja. Aber was heißt, ich kann ihn nicht vergeben, dann verstehe ich das nicht. Gibt es denn da überhaupt noch eine Grundlage zum Thema Vergeben? Oder ist Vergebung dann auch sinnlos geworden, weil man die Menschen dann eben völlig aus seinem Hirn geräumt hat?
Also vergeben und verzeihen ist ja ein Unterschied. Verzeihen, wenn du jemand verzeihst, dann heißt das ja, dass du Verständnis für die Tat hast, die derjenige gemacht hast. Und du zeigst Verständnis. Für mich ist vergeben einfach, wenn sich jemand entschuldigt und du die Entschuldigung annimmst. Und dann ist es so, als wäre das, was dazwischen euch gestanden hat, nie passiert. Und alles ist wie vorher. Und das ist bei mir aber nicht so. Mhm. Und deswegen möchte ich diese Person auch gar nicht in meinem Leben haben.
Könnte die Person sich denn überhaupt versuchen, bei dir zu entschuldigen?
Man kann alles sagen und alles versuchen. Ich würde niemals so eine Entschuldigung annehmen, weil ich es ja nicht vergeben kann. Und vor allen Dingen nicht in dem Fall, weil ja, den Personen, die fühlen sich ja nicht schuldig, die haben ja nichts getan. Ist halt schwierig, kranke Menschen, kannst du nirgendwo hin einladen, geht gar nicht und so. Da ist keine Reue. Und jemand, der nicht bereut, der wird das wieder tun, was er getan hat. Du wirst dich nie auf diesen Menschen verlassen können. Also von so jemanden, nein.
Ja.
Keine Entschuldigung, bitte.
Ja, gut, nun sind wir ja aber auch trotzdem alle keine Insel und wir brauchen natürlich zwischenmenschliche Kommunikation. Das ist ja auch in Ordnung, dass man hier und da aussortiert, weil man halt feststellt, da gibt es gar keine gemeinsame Grundlage. Nur wenn wir das natürlich ausführlich machen mit jedem, der uns irgendwie mal verletzt hat, dann stehen wir natürlich nachher da ganz allein und haben zwar noch den einen oder anderen Kontakt, aber es wird dann doch recht dünn, ja. Mhm. So, also mir fällt da jetzt zum Beispiel eine Szene ein, wo ich wirklich sehr enttäuscht war von einer Freundin. Wir sind gemeinsam in den Urlaub gefahren mit drei Pärchen. Mein Lebensgefährte ist leider im letzten Moment abgesprungen aus beruflichen Gründen. Ich bin also als fünftes Rad am Wagen mit zwei Pärchen in den Urlaub gefahren. Und saß dann dort in Südfrankreich auf dem Kanal du Midi auf einem Hausboot und wir schipperten über den Kanal. Wir liebten uns, alle Mann. Jetzt war es aber so, dass der eine Ehemann der einen besten Freundin, ich weiß nicht, was der hatte, der war doof. Weißt du, wir haben beide so einen ähnlichen Lebenszyklus gehabt, dass wir immer sehr früh morgens wach wurden. Und wir waren Nachbarn, von daher kannte ich ihn auch schon in den Morgensituationen und haben immer nett geredet. Und ja, da war das dann auf einmal anders. Und er hat mich dann, er hat übrigens heute seinen 60. Geburtstag, aber er hört meinen Podcast, unseren Podcast nicht, aber sollte er ihn hören, hallo Ralf. Alles Gute zum Geburtstag.
Alles Gute zum Geburtstag.
Ja, und irgendwas war, möglicherweise, weil er mit seiner Frau ein halbes Jahr vorher die Lebenskrise schlechthin hatte. Und ich bin auf der Seite meiner Freundin gestanden, habe auch den Ehemann mitbearbeitet und auch nicht ganz koschere Dinge getan, weil ich nämlich so firm bin, was iPads und solche Sachen angeht, die auszutricksen, sodass ich meiner Freundin das iPad ihres Mannes quasi geknackt habe, um zu sehen, was der denn da so schreibt. Der hatte nämlich plötzlich eine außereheliche Beziehung angefangen.
Super.
Jesus, ja, jedenfalls habe ich also der Freundin geholfen, ihr Ehemann hat auch mit mir viel darüber geredet, aber möglicherweise hat er einen Vertrauensverlust erlitten, weil er schon sich gedacht hat, meine Ehefrau würde niemals wissen, wie man an diese Chatnachrichten kommt. Ja, jedenfalls ist es dann so gewesen, dass dieser Urlaub so schrecklich wurde, weil eben dieser Ehemann sich dermaßen doof mir gegenüber verhalten hat. Weißt du, wenn du auf einmal gemeinsam zum Bäcker morgens rennst und das ist das schönste Wetter und du hast die schönste Landschaft um dich rum und die niedlichsten Bäckereien, wo du leckerste Croissants kaufen kannst und alles ist irgendwie so super und toll und du möchtest da nochmal hier oder da vielleicht meinen kleinen Cappuccino trinken oder naja, wir haben uns da täglich getroffen und nicht miteinander geredet.
Wie?
Ja. Der hat geschwiegen. Na, nichts gesagt. War total doof.
Ganz doof. Weil du der Freundin geholfen hast.
Ja, schätze ich, weil ich halt ein halbes Jahr vorher mit dafür gesorgt habe, dass die Ehe dann doch überlebt hat. Ja, so. Ja, es war eine Riesenkrise. Jedenfalls, ich weiß schon, dass ich da meinen Anteil dran hatte. Mhm. Was ich dann aber wirklich schlimm fand, war, dass die Freundin überhaupt gar kein Schuldbewusstsein kannte und das auch runtergebügelt hat, dass ich mich nicht so anstellen solle und ihr Männer würde halt so und so funktionieren, der sei halt manchmal so. Und dass mich das aber wirklich belastet hat, diese Situation. Stell dir vor, du bist auf einem kleinen Boot und du kannst dir nicht aus dem Weg gehen und du hast immer wieder diese Situation, wo einer von einer Fünfergruppe dich vollständig ignoriert.
Ja, ich kann das gar nicht verstehen. Ich verstehe es nicht. Habe ich das richtig verstanden? Das war aber vor dieser Reise alles, ne, was da passiert ist, oder?
Ja.
Ja, warum hat denn diese Freundin das vorher nicht gemerkt, dass der dir gegenüber so eingestellt ist oder so? Hätte man ja mal erwähnen können. Ich wäre da doch gar nicht mitgefahren dann irgendwie.
Ja gut, aber ich wusste das auch nicht, bevor wir losgefahren sind. Wir haben natürlich schon zeitig gebucht, sonst kriegst du da ja auch nichts mehr. Das heißt also, wir haben gebucht, bevor die Ehekrise kam und sind dann halt in den Urlaub gefahren nach der Ehekrise. Die wären womöglich nicht mitgefahren, wäre die außereheliche Beziehung irgendwie tatsächlich erfolgreich gewesen. Jedenfalls saßen wir da in diesem schönen, vermeintlich schönen Urlaub. Das andere Pärchen wollte ich da auch gar nicht involvieren, aber meine Freundin, die hat sich so dermaßen, ja, wollte nur Spaß haben und glücklich sein. Ja, das konnte ich ja auch verstehen. Mhm. Aber dass sie halt überhaupt nicht, ich habe gesagt, Marie, wie machen wir das denn jetzt? Wie sollen wir das denn klären? Ich kann doch hier nicht, ich meine, wir haben doch hier ein Problem. Gut, okay, sie wollte nicht reden. Habe ich auch den Mund gehalten. Wir haben den Urlaub wunderbar zu Ende gebracht. Ich kann das dann auch und habe das dann auch ignoriert. Und wir haben schöne Abende gehabt und haben halt zu fünft gut funktioniert, ohne dass zwei Personen sich mehr oder minder unterhalten haben. Jetzt wollte sie aber, und ich hatte Tickets gekauft, um mit dem Zug zurückzufahren nach Köln, so wie ich auch gekommen war, wollte mich aber mitnehmen im Auto. Die wollten über die Schweiz zurückreisen und sie hatte noch Späßchen in den Backen, dass wir halt noch Zeit miteinander verbringen. Ich sag, wie willst du denn jetzt auch noch über die Schweiz mit mir zurückfahren in einem Auto mit deinem Mann, der keinen Ton zu mir sagt? Bist du wahnsinnig? Das geht nicht, das mache ich nicht. Doch, komm mit, bitte. Das wird sonst langweilig und so weiter. Kennst das ja, wenn jemand was will. Ich bin stur geblieben. Ich sage, nee, ich fahre mit dem Zug.
Ja, ich hätte das auch nicht gemacht.
So, und dann hat sie eine Tirade losgelassen über mich. Es war vielleicht ein bisschen zu viel Rosé am Abend im Spiel, ich weiß es nicht. Jedenfalls hat sie mir das ganze Leid ihres Lebens vor die Füße geklatscht und mir quasi gesagt, ich sei eine Egoistin und das habe ich ihr so übel genommen, übel genommen. Das hat mich dermaßen verletzt. Das ist zwar jetzt wirklich, solche Dinge passieren, aber das konnte ich ihr nicht verzeihen. Ne? Das konnte ich ihr erstmal überhaupt nicht verzeihen, weil sie eben eigentlich eine der besten Freundinnen war. So, und dann hat das, und wir waren Nachbarinnen, dann hat das einige Monate gedauert, dass ich nicht darüber hinweggekommen bin. Da bin ich wirklich sehr nachtragend gewesen.
Ja.
Dann habe ich mir aber überlegt, komm, ich meine, ich habe da tagsüber jetzt nicht so deutlich nachgedacht. Das hat mich jetzt nicht weiter belastet, aber ne, man traf sich halt häufig, man wollte immer wie weiterhin viel miteinander unternehmen. Ja, das ging nicht mehr. Ich habe mich dann immer rausgeredet. Ne? Oder ich habe sie auch gar nicht mehr angerufen oder gar nicht mehr selber kontaktiert.
Okay.
Ja, bis dann irgendwann der Knoten geplatzt war und ich halt ihr dann auch in einem Gespräch sagte, du pass mal auf. Sie fing wieder irgendwie davon an, dass wir mal in einer Alters-WG zusammenwohnen und Schnickschnack und bla bla bla. Und ich sag, nee, du, ich weiß jetzt auch nicht mehr, da ist irgendwas kaputt gegangen, ne?
Ich verstehe.
Dann war sie völlig fertig und sie konnte sich überhaupt nicht mehr an diese Szene erinnern.
Komisch.
Ja. Und dann habe ich auch gedacht, naja, was soll's? Also da kannst du jetzt auch weiter nachtragend sein. So, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt Menschen, wie eben Marie, der ich das dann verziehen habe, weil ich mir halt gedacht habe, na, da hatte sie vielleicht irgendwie, es war zu heiß, wir haben zu viel Rosé getrunken, ich habe keine Ahnung, einen über den Durst gekippt, ich weiß es nicht. Ja, und dann hat sie vielleicht einen Filmriss gehabt und ich dachte mir, gut, okay, lass uns wieder Freunde sein. Und das haben wir dann auch hingekriegt, aber so ganz tief in mir drinnen ist da halt immer noch so eine Warnleuchte, die sagt, du pass auf, wenn noch mal irgendetwas ist, was dich persönlich irgendwie berührt, dann kannst du auf sie nicht hoffen.
Ja.
Und das bleibt.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Bin ich ganz bei dir.
Ja. Sprich, man kann schon verzeihen, aber es bleiben halt Wunden, ne?
Ja, verzeihen heißt ja, dass du Verständnis dafür hast, wie du das auch gerade erzählt hast. Und das Verhältnis besteht weiterhin. Und vergeben bedeutet, dass die Tat zwischen euch bereinigt ist. Die wäre ja weg und das ist eben in dem Fall nicht so. Du kannst es verzeihen, aber nicht vergeben. Und vergeben, das ist ja quasi, du rehabilitierst die andere Person ja und nimmst die Schuld. Oder nimmst das, was vorgefallen ist, ist einfach weg. Ja, es gibt halt Dinge, da geht's nicht. Auch wenn du es wollen würdest, ich glaube, tief in da drin wäre dieser Stachel, der würde immer pieksen.
Ja. Ja, es ist halt stärker als ich, ne? Das sind halt dann, ich weiß nicht, ob man Fehlverhalten überhaupt wirklich vergeben kann, ne? Also, worüber ich eben geredet habe, es ist ja eine Lappalie, machen wir uns nichts vor, da gibt es ja ganz andere Sachen, ne? Also, mein Vater beispielsweise hatte viele Brüder und die haben sich so schlecht ihm gegenüber verhalten, dass ich verstehe, dass er sein ganzes Leben lang das nicht vergeben konnte. Das, und auch keinerlei Rückweg mehr sah, bis dass alle seine Brüder gestorben waren. Und heute noch ist er von Verzweiflung zerfressen, warum diese Brüder das damals getan haben. Ja? Und er hat mal geträumt, und das ist irgendwie so, ich weiß auch nicht, da hat er geträumt, seine Mutter sei ihm da erschienen im Traum. Und die hat ihm komischerweise gesagt, einen einzigen Satz, du musst vergeben. Ja, und das finde ich ist so ein bisschen gruselig, ne? Weil mein Vater ist eigentlich jetzt nicht so der ganz große Philosoph, der über solche Fragen im Leben nachdenkt, aber das hat seine Mutter ihm mitgegeben, ja. Oh, das ist so irre. Und ja, und irgendwo ist ja auch schon was dran, weil er geht damit ganz anders um. Er hat sich wirklich zerfressen innerlich über Jahrzehnte, über das, was passiert ist. Darüber will ich jetzt gar nicht reden, das ist eine Privatgeschichte. Genau. Aber das hat ihn so und auch unsere Familie mit erschüttert, weil ich hatte so viele Cousinen und Cousins in meiner Heimatstadt Solingen, die alle da wohnten, also drei meiner Onkels wohnten dort und die haben alle schön reichlich Familie gehabt. Wir durften keine Kontakte haben.
Ja, sowas
kenn ich. Wir waren aber auf den gleichen Schulen.
Ja. Ja, aber weißt du, es kommt auch immer darauf an, in welchem Verhältnis oder Beziehung man zu der Person stand, wie bei dir und dieser Freundin. Das spricht ja dafür, dass die Beziehung vorher zu ihr sehr innig gewesen sein muss. Und das hat dich halt tief verletzt. Und bei deinem Vater ist das ähnlich. Das waren seine Brüder, die hat er ja geliebt. Die haben was Schlimmes gemacht. Und das hat ihn ganz tief verletzt. Möglicherweise hat es ja nicht nur ihm geschadet, sondern auch seiner Familie, also euch, Mutter und Kindern. Ja. Und wie soll man das
also verzeihen? Hat es nicht, das war quasi bevor die Familie entstanden ist. Aber
ich finde nur den Umgang damit für ihn falsch, weil er sich schadet damit.
Richtig, das hat er eben getan. Und das ist das, was an der Vergebung wirklich oder am Verzeihen ganz wichtig ist, zu erkennen, dass das zwar manchmal nicht funktioniert, weil Dinge manchmal zu schlimm sind.
Genau.
Ich glaube jetzt nicht, dass das beispielsweise jüdische Volk jemals den Nationalsozialisten tatsächlich vergeben kann, was im Dritten Reich passiert ist. Das wäre ja übermenschlich und das würde ja auch Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verharmlosen.
Genau.
Weil der Sachverhalt an sich, der ist ja passiert.
Genau.
Und die Frage ist halt, konnten sie dann, nachdem da die schlimme Situation, die schlimmste der schlimmsten aller menschlichen Abgründe beendet war, konnte es wieder eine Form von Gerechtigkeit geben, die dann eingeführt werden konnte. Auch das ist fraglich, ja. Aber dass das jüdische Volk an sich dem deutschen Nationalsozialismus in irgendeiner Form mal tatsächlich vergeben kann, das im Sinne einer Absolution halte ich für sehr, sehr schwierig.
Ja, ich denke auch, ich würde das wirklich an meinem persönlichen Beispiel festmachen, weil mir das lieber ist. So, ich glaube, ich würde meinem Peiniger niemals verzeihen und niemals vergeben, weil, also für mein Gefühl, ich kann da wirklich nur für mich sprechen, vergebe ich jemanden, dann, wie gesagt, rehabilitiere ich ihn, ja, er ist dann kein Täter mehr. Und dem Einzigen, dem es etwas nützt, ist ja dem Täter. Mir nützt es nichts, weil wenn ich sage, die Schuld ist vom Tisch, dann ist das nie passiert. Mein Trauma, mein Leiden hätte damit keine Berechtigung mehr. Mhm. Weil die Tat nicht mehr, die ist einfach weg, ist nie passiert. Mhm. Und damit komme ich nicht klar. Mhm. Also ich würde so weit gehen und da kommen wir wieder, wo du gerade gefragt hast, ob ich nachtragend bin. In dem Fall ja. Also ich wünsche diesem Menschen, dass er für immer und ewig tagtäglich Schuld empfindet. Der soll mit dieser Schuld aufstehen und mit dieser Schuld schlafen gehen. Der soll diese Schuld niemals wieder loswerden.
Ja, siehste, da unterscheiden wir uns in gewisser Weise, weil mich das dann wiederum zu sehr an dem schlechten Geschehen halten würde, indem ich eben so einen Gedanken überhaupt in meinem Kopf formuliere. Das muss raus, es muss weg. Ich muss aus diesem Kreis der Entsetzlichkeit austreten und schauen, dass ich das Schöne im Leben sehe. Das heißt also, ich kann es nicht ungeschehen machen, dass schlimme Dinge passiert sind, aber ich will auch nicht wissen, was der Verursacher dieses Leids für ein weiteres Schicksal hat. Soll er doch leben, wie er möchte.
Ja, das weiß ich auch nicht. Das will ich auch gar nicht wissen. Mhm. Ich bin ja auch raus aus diesem Schreckensding. Ich stecke ja gar nicht mehr drin. Und ich habe ja für mich einen Weg gefunden, damit zu leben. Und ich denke im Alltag überhaupt nicht daran. Und habe auch kein Hassgefühl oder so. Und mich belasteten nur die Langzeitfolgen vielleicht, dass mein Leben einen bestimmten Weg genommen hat oder ich bestimmte Dinge tue oder nicht tue, ist sicherlich auch davon beeinflusst worden. Aber ich kann nicht sagen, dass ich jetzt ihm wünsche, alles schlecht und so. So ist das nicht. Ich finde, nur sollte die Schuld spüren. Also kein Täter sollte von Schuld befreit werden, ist meine Meinung. Das gilt für alles. Ich sage ja auch, nicht, dass ich jeden Tag jetzt denke, oh, hoffentlich passiert ihm was Schlimmes. Das nicht. Das habe ich gar nicht.
Gut, okay, also ich weiß jetzt nicht, es ist halt schwierig, mir das vorzustellen, weil wenn ich jemandem die Pest ans Bein wünsche, dann habe ich da ja mit eigentlich einen grundsätzlichen Gedanken gefasst, der mich ja dann doch eben auch in eine Negativität reinzieht. Ich meine, natürlich einem Putin oder so wünsche ich auch die Kresse an den Leib. Das ist richtig. Aber sowas sagst du aus einer emotionalen Stimmung heraus und dann gehst du wieder auch deinem Alltag nach und hoffst dann irgendwann, dass es doch ein Gericht gibt, was diesen Menschen dann irgendwann verurteilt oder wer auch immer ihm das Urteil spricht. Ja?
Regina, ich glaube, da hast du mich irgendwie falsch verstanden. Ich wünsche dem Täter nicht die Pest an den Hals. Gar nicht, überhaupt nicht. Ich wünsche ihm nichts Schlechtes, aber ich möchte, dass er seine Schuld spürt, weil du darfst nicht vergessen, dass viele Täter sich nicht schuldig fühlen und das auch sagen.
Ja.
Und deswegen, der soll sich seiner Schuld bewusst sein. Ich wünsche dem nichts Schlechtes, gar nichts. Ich denke auch nicht darüber nach oder habe Rachegefühl oder so, nichts.
Ja. Vielleicht sind aber auch manche Menschen, und die habe ich eben auch getroffen in meinem Leben, bei denen ich das hätte machen können, aber so gestrickt, dass sie also auch gar nicht fähig sind, ihre eigene Schuld zu sehen, weil sie eben in ihrem Leben das Leben so erlebt haben, dass das in ihrem Erfahrungshorizont überhaupt nicht vorkommt, dass sie sich da eine Einsicht schaffen, in der das Wort Schuld vorkommen könnte.
Ja.
Ja, was machst du denn dann?
Ja, dann ist recht nicht vergeben.
Nichts machen.
Nein, aber da kannst du erst recht nichts vergeben. Also jemand, der nicht bereut, wenn er dir was getan hat, da kannst du sicher sein, dass der wiederholt. Dem wirst du niemals vertrauen können. Du wirst nie sicher vor Schaden sein bei so einer Person.
Aber ist das denn nicht eben auch so, dass das eigentlich noch viel häufiger passiert, dass die Menschen überhaupt nicht einsehen, dass sie irgendetwas Schlechtes getan haben?
Jein. Ich glaube, dass viele das sagen, aber bei sich genau wissen, dass sie was Falsches gemacht haben, es aber nicht zugeben wollen. Das glaube ich eher.
Ja, aber zum Beispiel deine Freunde, die sich nach und nach verabschiedet haben und dann eben gesagt haben, na ja gut, okay, ich meine, ihr wart doch alle so krank, was hätten wir denn da machen sollen? Und das war mir auch alles ein bisschen zu belastend. Und da musst du verstehen, dass wir... So, diese Menschen sind ja auch nicht nur schwarz-weiß.
Nein, natürlich
Das ist
nicht.
Ja ein bisschen so wie mit meinen Freunden, von denen ich gerade erzählt habe. Ich weiß doch, wie die ticken.
Ich
und
auch.
Ich weiß doch, wofür ich sie in meinem Leben gerne mit dabei habe und wofür ich sie dann eben nicht mehr brauchen kann, weil ich eben erkannt habe, dass sie halt in einer bestimmten Situation einfach nicht verlässlich sind. Deswegen muss ich doch nicht diesen Menschen als Ganzen verurteilen. Also das ist das, was ich meine. Und sie haben keine Einsicht. Warum? Weil sie einfach nicht so gestrickt sind wie du und ich, dass wir natürlich gerade, wenn jemand in einer schwierigen Situation ist, dann eben auch Beistand braucht und Unterstützung und Hilfe. Und wenn es nur telefonisch ist und eine Postkarte, auf der gute Besserung steht, ja. Das haben die nicht in sich, in ihrer DNS, da ist nichts da. Was willst du denn da machen? Da kannst du doch die Leute nicht verurteilen für.
Ich kenne diese Leute so gut, dass ich sehr genau weiß, dass es vorhanden ist. Und warum sie es getan haben, ist reiner Egoismus. Und glaube mir, das ist mir sehr bewusst, was du da gerade erklärt hast, dieses nicht vorhandene Schuldgefühl. Ich habe, also da muss ich ehrlich sagen, es gibt wenig Bereiche im Leben, wo ich Geduld habe, aber da habe ich Geduld. Weil ich genau weiß, die werden es lernen. Nämlich, wenn sie selber in eine Notlage kommen.
Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich denke da zum Beispiel auch an meine Vaterbeziehung zum Beispiel. Ja? Also, mein Vater hat mich mit 17 Jahren auf die Straße gesetzt, hat mich aus seinem Haus geschickt, weil er einfach ein Tyrann war. Und ich wollte mir das auch nicht mehr bieten lassen und habe dann auch nicht an der Tür gekratzt. Sagen wir es mal so. Ja? Also, wäre ich da wieder nach und nach immer wieder vor der Tür gestanden, dann hätte sich das irgendwann mal versendet. Da bin ich mir sicher. Aber da bin ich dann auch konsequent. Also habe ich, seit ich 17 war, alleine gelebt. Er hat mir nicht eine Puseratze gegeben. Ich durfte noch nicht einmal meine Unterwäsche abholen. Das heißt, ich stand von einem Moment auf den anderen auf der Straße. Das verwöhnte Mädchen mit einer Riesenfamilie. Zum Glück hatte ich Freunde, die mir geholfen haben. Aber das war schwierig. Ich musste ja noch mein Abitur machen und so weiter und so fort. Das heißt, ich musste dann tatsächlich neben der Schule arbeiten gehen, um mir doch so viel Geld zu verdienen, dass ich halt eine Miete zahlen konnte und. Fürchterliche Situation. Etwas, was man einem Menschen nie wieder verzeihen kann. Ja, so. Jetzt ist das aber mein Vater. Und jetzt ist er halt Mitte 80 und hat halt niemanden. Ja, was soll ich denn da jetzt machen? Ich bin die einzige von 5 Kindern, die sich jetzt um ihn kümmert. Und zwar vollständig. Ich habe natürlich viel darüber nachgedacht. Diese gesamte Situation, die ist mir natürlich ziemlich auf die Füße gefallen. Ich musste zu vielen Therapeuten, um mein Leben zu besprechen, weil mal eben so als noch nicht Erwachsener auf die Straße. Das hatte ja auch Nachteile, die man sich gar nicht vorstellen kann.
Ja, natürlich.
Es ist ja so, dass die Eltern meiner Freundinnen in der Schule sagten, was ist denn mit der los? Da muss ja etwas ganz Schlimmes vorgefallen sein. Die hatte bestimmt ein Verhältnis zu einem Lehrer. Freundinnen von mir haben Umgangsverbot mit mir bekommen.
Kenne ich auch.
Lehrer haben mir schlechteste Noten plötzlich gegeben. obwohl ich nicht in der Leistung abgefallen war. Ich war die Supersportskanone in meiner Stadt und habe auf einmal in meinem Leben das erste Mal eine 3 im Sportunterricht gekriegt, was wirklich, also wirklich, ist Wahnsinn, was das abgefärbt hat. Es war nicht nur mein eigenes persönliches Leid, sondern auch noch.
So ging es mir mein ganzes Leben lang.
Gott im Himmel, wie schlimm ist das denn? Ja, so, also es sind so viele Dinge passiert, wo man wirklich sagen könnte, wer hat dein Leben mit am stärksten negativ beeinflusst? Ja, da kann ich dann ganz, ganz schnell sagen, ja, mein Vater, selbstverständlich. Der hat die ganze Familie quasi zerstört in seinem Wahn. Und nun, was machen wir denn damit? Was machen wir denn damit? Es ist aber doch so, und da ist dann eben bei mir irgendwie die Erleuchtung gekommen und die hat mir dann wiederum geholfen, dass ich aus Gesprächen mit meiner Mutter und allem, was ich halt so aus der Vaterfamilie hören konnte, herausgehört habe, wie schrecklich. Ich meine, er ist 1938 geboren und hat als Kind den Zweiten Weltkrieg erlebt und hat mitbekommen, wie zig Leute aus seiner Familie gestorben sind. Sein ältester Bruder ist getötet worden. Der zweitälteste Bruder hat einen Schuss in den Rücken gekriegt und saß sein Leben lang im Rollstuhl. Und zwei Tanten sind ermordet worden. Also meine Tanten, seine Schwestern. Es sind so krasse Sachen passiert, dass ich irgendwann nicht ihm zwar verzeihen konnte, dass er mir das angetan hat, aber ich doch verstehen konnte, dass er gar nicht fähig war, anders zu denken oder anders zu agieren, als er es getan hat, weil er in seinem ganzen Dasein so kaputt und zerfressen war, dass da eben alles fehlte, was man brauchte, um ein guter Vater zu sein. Und das hat mir geholfen. Und deswegen kann ich mich heute um ihn kümmern.
Ja, so war das. So ähnlich habe ich das auch geregelt für mich mit meiner Mutter. Ist gar nicht so unähnlich. Ich verstehe das.
Ja, du hattest es auch nicht leicht und hast dich doch am Ende um deine Mutter gekümmert, ne?
Ja, ich verstehe genau die Gedankengänge, dass es, aber das hat ja, da ist aber auch eine viel stärkere Bindung. Du kannst das mit Freunden oder so nicht vergleichen, weil er dein Vater ist. Und ich finde, man hat immer ein anderes Verantwortungsgefühl den Eltern gegenüber, immer. Wobei ich immer noch sage, meine Mutter hat mir immerhin mein Leben geschenkt.
Das ist richtig. Ich finde auch, es gibt gute Dinge. Also es war ja nicht nur alles schrecklich. Und ich war ein richtiges Papamädchen als Kind. Ich weiß noch, dass wir sonntags mal zusammen darüber redeten, dass ich ihn heiraten wollte. Und er meinte, das ginge aber nicht, weil er sei ja schon mit der Mama verheiratet. Also so war es dann schon auch. Ja. Aber er hatte eben seine schlimmsten Seiten, die man sich nur vorstellen kann. Und die haben halt sehr, sehr viel kaputt gemacht. Ne? Also ich habe das alles auch nicht vergessen. Auch, dass er für uns gesorgt hat, dass es uns an nichts gefehlt hat. Und all solche Dinge, die kann ich ihm auch auf die Habenseite schreiben. Das ist ja möglich. Ne? Das kann aber nicht jeder in meiner Familie, mein ältester Bruder, definitiv nicht. Der ist sowas von fertig mit diesen Menschen, dass er, da gibt es überhaupt gar keinen Rückweg.
Oh je. Ja gut, aber so geht jeder anders damit um. Manchmal, man weiß nicht, was zwischen den beiden noch passiert ist. Und er hat einen Grund dafür. Vielleicht, er sieht das auch emotional ganz anders als du und hat vielleicht diesen Weg, diesen gesunden Weg, den du gewählt hast, nicht gefunden für sich.
Ja, und ich denke auch, dass es eben daran liegt, dass ich ein anderer Mensch bin als jetzt zum Beispiel mein ältester Bruder und mein Vater. Ja. Und mein ältester Bruder und mein Vater ähneln sich dann doch zu stark und gehen eben mit Verletzungen so um, wie sie damit umgehen. Und das sind Tretminen für das eigene Leben. Ja. Und das habe ich irgendwann früh erkannt durch mein Leid und die Auseinandersetzung damit, dass ich eben dazu nicht bereit bin, weil es mich dann nochmal wieder 5 Jahre meines Lebens kostet, wenn ich mich dazu sehr mit zuballern lasse. Ja? Das, man muss, und da sage ich, verzeihen können. Und das ist eben dieses nicht der Tat an sich, die, wie soll ich sagen, das Verharmlosen oder das, wir kehren es jetzt mal eben unter den Teppich, das meine ich damit nicht, sondern dem Menschen zu verzeihen, dass er fähig war, wie mein Vater, dass er mich mit 17 von zu Hause rausgeworfen hat, nachdem er mich mehrfach geschlagen hat und ich ihm mit der Polizei drohte, dass ich mich nicht schlagen lasse. Und ich will sagen, er kann es nicht anders. Und das deswegen verzeihe ich ihm, dass er das damals gemacht hat.
Ja,
kannst du mir folgen?
Ja, also ich habe ja gerade gesagt, verzeihen ist Verständnis fürs Handeln aufzubringen. Und das hast du getan. Mhm. Du vergibst ihm das ja nicht, was er getan hat, weil es ja da war. Ne? Aber du verzeihst ihm. Das bedeutet, du hast Verständnis für das, was er getan hat. Aber es ist nun mal passiert. Und das ist ja seine Schuld, nicht deine. Die Schuld muss er tragen, nicht du. Du hast mit der Schuld nichts zu tun. Und ich bin ja so ein Mensch, ich suche immer das Gespräch, wenn solche Probleme auftauchen. Ich versuche, das durch Gespräche zu bereinigen. Und nicht zu bereinigen, zumindest erklären, wie ich das sehe und mir anhören, wie die andere Person das sieht. Und meistens einigen wir uns dann auf, wir gehen uns aus dem Weg oder eben nicht.
Ja, dann geht man sich eben aus dem Weg.
Genau.
Das ist auch so, ja.
Ja. Und dann gibt es halt diese Menschen, den kannst du nicht aus dem Weg gehen. Das heißt, aus dem Weg gehen heißt ja, dass man sich trotzdem mal sieht, aber nichts miteinander zu tun hat, ne? Dass man sich in Ruhe lässt gegenseitig. Und dann gibt es halt diese Menschen, die müssen aus deinem Leben verschwinden, weil sie dir schaden. Dann ist es halt so. Und ich möchte keine Menschen mehr in meinem Leben haben, die mir schaden. Ich will es einfach nicht mehr.
Ja, wenn das immer so geht, würde deine Mutter heute noch leben, hättest du diesen Menschen in deinem Leben, oder?
Mit ihr habe ich das Gespräch gesucht, bevor sie krank wurde, lange bevor sie krank wurde. Und haben das Problem schon beredet.
Ja.
Ja. Wir haben uns geeinigt. Es war nicht das Schuldabsprechen oder eine Schuldzuweisung, gar nicht. Wir haben uns auf ein bestimmtes Level an Beziehung geeinigt.
Und dann gab es keine weiteren Tiefschläge von ihrer Seite nach diesem Gespräch. Da kann ich gar nicht glauben, wenn jemand.
Ja, so ist, aber nicht so.
Wie?
Ja. Nicht so. Sie hat anders agiert. Delegieren konnte sie, manipulieren und hat das anders gemacht. Aber ich war ihr immer einen Schritt voraus. Und so, es ist an mir abgeprallt. Ich habe mich so gut geschützt hinterher. Und als sie dann sehr krank war, musste ich das auch ihrer Krankheit zurechnen. Vieles, das ist wirklich so. Und ich habe wirklich ein dickes Fell bekommen dadurch. Also es prallt auch viel an mir ab, ja.
Das ist natürlich gut. Was ich immer noch nach wie vor schwierig finde, wenn mein Vater in irgendeiner Form gerade wieder seine 5 Minuten hat und es mich wahnsinnig aufregt, da kann ich das jetzt nicht mal eben an mir abprallen lassen. Ne? Aber es zieht mich nicht mehr so runter, wie es früher getan hat.
Ja, also hast du da ja auch einen Weg gefunden, dich zu schützen. Ne? Ist ja ein guter Weg. Also nichts so zu machen, also hättest du einen anderen Weg gewählt, würdest du heute noch sehr darunter leiden, da bin ich mir sicher.
Ja, das denke ich auch. Ja. Nee, das hast du auch schön herausgearbeitet zwischen diesem Verzeihen und dem Vergeben, dass eben das Verzeihen der Akt des Loslassens ist, ne? Um sich selber von negativen Emotionen frei zu machen.
Genau.
Und der anderen Person gar nicht diesen Raum zu geben, sondern du setzt dich, du schützt dich und begibst dich eigentlich an deinen eigenen Safe Place, um mit den Unbilden des Lebens umgehen zu können. Ja? Genau. Ich meine, wer hat denn schon so eine Situation? Ich weiß noch, kannst du dich daran erinnern, als Papst Paul II. War es, glaube ich, damals angeschossen wurde von diesem...
Ja, der hat ihm ja auch vergeben, der hat ihm nicht verziehen, er hat ihm vergeben.
Er hat ihm vergeben. Jetzt weiß ich nicht, ob es tatsächlich so war und ob das möglich ist, weil ein Papst das eben macht. Ne? Also gut, ich meine, das Christentum baut ja sehr viel auf Vergebung, wobei ich finde, das Christentum macht auch sehr viel falsch, indem es immer von dieser Ursünde spricht, ja, der Urschuld und dem mea culpa, mea maxima culpa. Etwas, was uns Menschen so viel Leid auflädt, indem wir gar nicht begreifen können, warum wir eigentlich, ich meine, inzwischen hat das Christentum jetzt nicht mehr die große, oder der Katholizismus die große Wichtigkeit im Leben der deutschen Bevölkerung. Aber viele von uns sind halt noch in diesem Glauben erzogen worden und das hat natürlich auch was mit uns gemacht.
Ja.
Dass wir Sünder sind. Und da hat natürlich im Christentum die Vergebung der Sünden, um eben ins Himmelreich zu kommen, natürlich eine ganz besondere Bedeutung in unserer gesamten Kultur. Das muss man sich auch vor Augen halten. Ne?
Genau.
Deswegen haben viele Leute auch so Schwierigkeiten damit und kämpfen damit, weil sie halt in sich einen inneren Konflikt wahrscheinlich empfinden. Ich weiß es nicht.
Also, weißt du, das trifft es auch. Ich glaube, im Christentum hat Vergebung, ist ein großes Wort eigentlich auch, ne? Mhm. Und in diesem Wort steckt ja dieses Geben
ja
so drin. Vielleicht ist das so ein Geschenk an den, sagen wir mal, an die Täterperson, Freiheit zu schenken.
Ja,
frei von
ja,
dieser
ja.
Schuld zu sein oder so.
Ja, ja.
Und wenn man das tut, das ist ja schon sehr gewichtig. Und da muss man sehr genau überlegen, wie man dieses Geschenk gibt.
Ja, ja, das ist richtig. Es ist ja wirklich eine Begnadigung oder es ist ja wirklich eine Gnade, die man jemandem anderen einräumt, der einem wehgetan hat. Ne?
Genau. Ich finde das genauso gewichtig, wie jemandem eine Schuld zuzuweisen. Es hat ja auch Gewicht. Ne?
Mhm.
Also da muss man sich schon sicher sein. Und ich finde es ganz schlimm, wenn derjenige sich dann, wie du das vorhin so schön gesagt hast, keiner Schuld bewusst ist. Also jemand, der nicht bereut, keine Reue zeigt oder der halt sagt, ja gut, für mich ist das gut, dass du jetzt mal leidest, dann weißt du mal, wer das ist. Solche Sprüche zum Beispiel, die sagen mir eindeutig, dass dieser Mensch kein Geschenk verdient hat.
Ja, das ist richtig. Ja.
Ja.
Ja, und das ist eben auch das Verzeihen und das ist eben auch eine Kunst, es zu können, weil wenn man immer Groll und Argwohn und Missgunst in sich einschließt,
ja,
dann macht das ja was mit einem. Und da ist das Verzeihen eben sehr, sehr wichtig. Und das hat mir unheimlich viel geholfen, um für mich einen Pfad im Leben zu finden, um eben wieder ohne dieses schwere Gepäck durch die Gegend zu rennen. Ja?
Genau.
Und das Vergeben an sich ist ja ein zweiseitiger Prozess. Dazu gehören zwei Menschen, nämlich derjenige, der tatsächlich eine Schuld verspürt, der seine Reue empfindet und wirklich an diesem Gefühl der Schuld verzweifelt. Und wenn diese Schuld so groß ist, dann kann der andere den anderen auch wieder erlösen. Aber wer hat schon solch eine Reue in seinem Leib? Kennst du jemanden, der etwas so bereut hat?
Nein.
Ich auch nicht.
Nein. Mich eingeschlossen.
Ja.
Nein.
Das ist wahr.
Aber man muss doch nicht alles, man muss nicht alles verzeihen, man muss nicht alles vergeben.
Ja.
Auch wenn Menschen sagen, du musst mir verzeihen oder du musst mir vergeben. Das ist so ein Anspruch, so eine Erwartungshaltung, die ist nicht berechtigt.
Nee, sowieso nicht. Also mit müssen darf das auch eigentlich gar nichts zu tun haben. Es ist immer eine freiwillige Sache desjenigen, der eben auch den Schaden erhalten hat. Wenn der damit so und so umgehen möchte, dann soll er das halt auch tun. Ich persönlich empfinde halt und würde auch jedem raten, mit diesen Gefühlen so beachtsam umzugehen, um sich nicht nochmal doppelt zu schaden, indem man immer wieder und immer wieder und immer wieder sich an das erinnert, was andere einem angetan haben.
Weil das nicht.
Das führt immer nur ins Verderben, in meinen Augen.
Ja. Ja, das macht nicht nur krank, psychisch krank auch, ne? Sondern ich glaube, dass solche Menschen selber bösartig werden.
Ja, das ist das. Genau.
Ja.
Genau, deswegen.
Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, was ich niemals vergebe und verzeihe, wäre ein Lakritzsteckenraub. Also da war mir echt Ende. Geht gar nicht.
Würde ich das jetzt zum Beispiel tun und käme dann ein andermal wieder und würde dir die doppelte Menge an Lakritzschnecken mitbringen, wäre dann das Vergehen verziehen?
Ja, vergeben? Da könnte man drüber nachdenken, ja. Allein wegen der Menge der Lakritzschnecken. Ja, überleg mal, jemand würde dir Karamell wegnehmen. Geht gar nicht. Also,
ja. Nee, ich bin ja genauso heiß auf Lakritze wie du. Also Karamell ist auch gut, aber Lakritze, das ist ja schon vollständig mein Ding. Und ich kaufe es nie, weil ich würde alles sofort aufessen.
Ja, also ganz ehrlich, ich kaufe es sehr, sehr selten. Ich habe vor Wochen das letzte Mal was Süßes gegessen, weil in meiner Wohnung gibt es keinen Vorrat an Süßigkeiten oder sowas. Ich kaufe es nur, wenn ich
Jetzt bin ich aber so verfressen und aber auch so gewieft im Kochen und Backen und weiß ich nicht was, dass ich zwar solche Dinge nicht anschaffe in meinem Haus, aber ich habe immer die Zutaten da, um es mir selber zu machen. Jetzt Lakritze kann ich nie selber machen. Das habe ich noch nie versucht. Dazu habe ich nie die Zutaten da gehabt. Aber leckeres Karamell oder...
Lecker, lecker.
Mit mehr Salz drin.
Boah, lecker. Jetzt hörst du bitte auf damit.
Ja, ich höre.
Du erzählst davon und zack, habe ich 2 Kilo zugenommen. Geht gar nicht.
Unverzeihlich.
Ja, ich habe auch noch eine Bitte an die Zuhörenden.
Ja, bitte.
Und zwar, wenn die uns auf Spotify hören, ich weiß nicht, wie das auf anderen Portalen ist, bewertet uns doch bitte. Da kann man so Sterne verteilen für die Podcasts. Im besten Fall 5 bei uns. Es geht einfach darum, das erhöht die Sichtbarkeit.
Ja.
Das Podcast.
Ja, wir laufen ja sowieso so ein bisschen unterm Radar. Ne? Jetzt war ja vergangener Woche dieses Riesen-Event in Berlin, glaube ich, All Ears.
Ja, genau.
Ich glaube, die Firma Spotify hat das arrangiert. Da kommen ja alle Podcaster mit Rang und Namen zusammen, um sich gegenseitig zu feiern. Und wir haben das noch nicht einmal gewusst. Ich habe das jetzt über einen anderen Podcast überhaupt mitbekommen, dass das sowas gibt. Ne?
Ja.
Oh, wir sind ja sowas von, wir sind noch nicht einmal zur Klassenfeier eingeladen. Ne? Also geschweige denn, dass wir in der Klasse sitzen.
Ja.
Also, wir stehen noch vorm Schulgebäude.
Aber das ist normal. So viele Folgen haben wir noch nicht. Wir hatten übrigens letzte Woche, das war die Folge mit den Schönheitsidealen, das war die 25. Folge. Das war eigentlich ein Jubiläum. Also wir sind eigentlich noch ganz am Anfang.
Gratuliere, Suse.
Ja, Glückwunsch, Regina.
Ja, und nach 25 Folgen gibt es immer noch so nette Menschen, die sagen, hey, ich freue mich, jetzt gleich den Podcast zu hören.
Finde ich super.
Ich setze schon gerade die Kopfhörer auf. Wie toll ist das denn?
Obwohl ich denke manchmal, interessiert die das überhaupt, was wir reden? Manchmal habe ich so leichte Zweifel.
Ja, ich auch. Normalerweise mache ich ja... Nach unserer Aufzeichnung gehe ich ja nochmal durch den ganzen Podcast durch und schneide so die ganz groben Äs raus. Und ja, da denke ich mir manchmal auch, meine Güte, ist das Zeitverschwendung? Ja, aber andererseits, weißt du, wenn ich dann so zum Scheitern verurteilt höre, was ja... Ich schätze mal, zu den Podcasts gehört, die doch sehr viel gehört werden. Die beiden kriegen ja mittlerweile sogar Hallen voll, um Live-Events zu machen. Tun zwar auch immer so, als wären sie irgendwie
klein,
wie gerade die Anfänger, aber es ist natürlich Quatsch. Aber die reden natürlich auch zum Teil heftigsten Müll, ne? Wo ich dann denke, oh Mensch, das hättest du jetzt auch nicht gebraucht. Aber das ist halt so, wie wenn du mit deinen besten Freunden zusammensitzt und die Leute reden dann halt und dann hörst du halt trotzdem auch zu. Und der Abend war trotzdem schön, auch wenn du jetzt nichts Essentielles daraus mitgenommen hast. Ne?
Ja, ich höre es auch sehr gerne in dem Podcast. Aber fairerweise möchte ich noch sagen, dass es noch ganz viele schöne andere Podcasts gibt. Unter anderem unseren Podcast. Ne? Aber auch zum Beispiel Endlich normale Leute höre ich gerne. 1AB-Ware finde ich ganz, ganz toll. Bratwurst und Baklava. Die Idel und Ingmar-Show höre ich gerne. Also es gibt ganz viele tolle Podcasts.
Geschichten aus der Geschichte.
Ja, das ist ja im Moment, den höre ich rauf und runter gerade. Und ich möchte erwähnen, dass es auf Twitter auch Podcasts gibt von Usern, nämlich zum Beispiel Pommes Rot-Weiß, Feinstofftierchen. Ne?
Das weiß ich jetzt nicht mehr. Feinstofftierchen kann sein, ja.
Ja, und der Hummel-Podcast, den gibt es auch noch.
Ja.
Den höre ich auch.
Aber lauft uns jetzt nicht weg zur Konkurrenz?
Nein.
Das ich sehe, dass ihr irgendwie bei uns gelandet seid. Man hat auch nicht so viel Zeit, um zu podcasten, weil mir zum Beispiel, ich höre sehr, sehr viel Audios, aber das sind dann eben... Spiegelartikel, Spiegelpodcasts, Hörbücher und ab und zu leiste ich mir dann auch mal einen nicht weiter essentiellen Podcast, einfach nur so just for fun, wie eben zum Scheitern verurteilt. Ich weiß, dass man nur begrenzt Zeit hat, also bitte rennt jetzt nicht zur Konkurrenz, bleibt gerne bei uns.
Nein, nein, rennt nicht zur Konkurrenz. Ja. Bleibt bei uns, sagt euren Freunden Bescheid, euren Bekannten, euren Familienmitgliedern. Posaunt es heraus, dass es uns gibt. Ja. Und bewertet uns. Es ist wichtig, dass ihr uns bewertet.
Ja,
Und pusht uns, unsere Tweets. Ihr müsst die Tweets über unseren Podcast müsst ihr teilen, immer teilen. Tut es.
Ja. Wobei, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit unserer Resonanz. Ich finde das auch schon auch sehr schön. Also das ist jetzt nicht so, als wollten wir euch jetzt hier ein schlechtes Gewissen einjagen, weil ihr so gar nichts tut, ihr lieben Menschen da draußen. Sondern, also mir reicht das. Ich hatte auch nie den Anspruch, jetzt irgendwie ein Riesenpublikum zu erreichen. Das ist...
Nein, das nicht. Ne? Aber was ich schöner fände, zum Beispiel, was ich gerne noch dazu hätte, wäre dieses Interagieren mit Zuhörenden, dass sie uns vielleicht mal schreiben und wir das mal vorlesen können, was sie uns schreiben. Sowas fände ich zum Beispiel mal gut.
Ja, so ein Leserbrief, ne?
Ja, Hörerlauf.
Genau. Ja, das wäre doch schön.
Ja.
Es gibt ja einige, die jede Woche brav im Twitter... in den Kommentaren schreiben. Aber das ist dann natürlich auch immer nur so ein Hallo und kurz. Schreibt uns doch mal von der Seele, was ihr denkt, wenn ihr uns hört.
Ja, genau.
Und dann wir lesen
das
dann
schön vor. Wir sagen dann auch den Namen, wir lesen das vor. Und seid dann dabei.
Und wenn ihr den Namen nicht vorgelesen haben möchtet, dann
machen wir das natürlich
auch nicht. Dann schreibt er das einfach dazu. Also wir sind ja jetzt nicht solche Tratschbasen, ne?
So. Aber nur weil wir ein kleiner Podcast sind, sind wir ja kein schlechter Podcast. Ne? Guck mal, ich bin auch ganz klein und ich bin auch kein schlechter Mensch. Also.
Ja.
Okay. Regina, gut. Wir haben eine Stunde Soße. Voll.
Ja, das haben wir. Eine Stunde und einige Sekunden. Da schneide ich vielleicht noch das ein oder andere raus. Macht es gut, ihr Lieben. Verzeiht euch gegenseitig.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, zieht euch aus den Teufelskreisen raus. Es nützt ja nichts. Genau. Das Leben ist schon schwer genug. Machen wir es uns so leicht wie möglich.
Richtig, so ist das. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Das war's schon wieder mit Suse und Regina. Abonniert den Podcast und seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Bei neuen Bubble-Themen aus der Twitter-WG.